ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
SWR 1 Leute. Hallo und herzlich willkommen. Astrid Derr.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass Sie da sind und schön, dass wir Sie hier haben, weil normalerweise sind Sie um die Zeit ja auch auf Reisen.
Ja, ich bin nicht immer auf Reisen, aber schon recht oft.
Ja. Sie sind Reisejournalistin, Sie schreiben auch Blogs, Sie geben Reisetipps, Sie haben auch eine ganze Menge geschrieben über Ihre Reisen, haben viele Bücher veröffentlicht. Worüber haben Sie denn zuletzt geschrieben?
Ich kann ja sagen, worüber ich momentan schreibe, und das ist recht bunt gemischt. Also ich habe über Ecuador, über ein Regenwaldreservat dort geschrieben. Ich schreibe über den Ostsee-Küstenradweg in Dänemark. Ich schreibe über unsere letzte Unternehmung, wo wir 3 Tage geradelt und geschwommen und gewandert sind über die Berge quasi mit meinem kleinen Sohn, mit meinem 4-Jährigen. Da schreibe ich was für das Alpenvereinsmagazin. Mhm.
Was haben Sie da genau gemacht? Also wo waren Sie da ganz genau?
Wir sind jetzt von der Woche zurückgekommen. Wir sind 3 Tage lang vom Chiemsee bis nach Zell am See geradelt, waren dann 3 Tage dort so ein bisschen entspannen und baden und sind dann in 3 Tagen vom Salzburger Saalachtal über das Steinerne Meer bis zum Königssee zurückgewandert. Eben mit meinem 4-jährigen Sohn. Also ich mache gerne so aktive Sachen auch. Es muss nicht immer Fernreise sein.
Ja.
Und nehme meinen Sohn mit.
Ja, auch wenn es nicht immer eine Fernreise sein muss, trotzdem ist so eine Reise, sag ich mal, ins Salzburger Land für Sie ja eher kleines Besteck. Ne? Sie machen ja sonst auch gerne mal einen größeren Trip.
Ja, das stimmt. Aber zwischendrin versuche ich auch viel zu Hause zu machen und dann eben am besten vor der Haustür los, eben wie in dem Fall mit dem Rad. Also Bikepacking mache ich eigentlich auch jedes Jahr einen größeren Trip zusammen mit meinem Sohn, mit Zeltübernachtungen und eben Radanhänger. Diesmal ist er zum ersten Mal selber mitgeradelt. Und eben, es muss nicht immer eine große Flugreise sein, aber ich war natürlich auch schon überall auf der Welt unterwegs mein Leben lang und bin als Reiseleiterin auch weltweit unterwegs gewesen mit Gruppen bei Trekkingtouren auf hohen Bergen. Mhm. Bin einfach gerne aktiv unterwegs, auch in den Bergen weltweit und auf Vulkanen weltweit war ich auch sehr viel unterwegs.
Das ist natürlich jetzt sehr spannend. Was gab es da als letztes, so die letzte große Reise, der letzte Vulkan, der letzte Berg?
Der letzte Vulkan. Das war jetzt mehr vor der Geburt meines Sohnes, weil jetzt mit einem kleinen Kind oder auch Baby vor ein paar Jahren ist es natürlich schwierig, auf hohe Berge zu steigen. Aber ich habe zum Beispiel 20 aktive Vulkane rund um den Pazifischen Feuerring mit Ski bestiegen, also mit Tourenski bestiegen. Da habe ich auch einen Vortrag drüber gehalten oder mehrmals Vortrag drüber gehalten. Und insgesamt 40 Vulkane weltweit bestiegen. Also die Faszination für Vulkane ist mir natürlich geblieben in Chile, Japan, Kamtschatka. Und in den USA zum Beispiel und Indonesien war ich auch sehr viel auf den Vulkanen unterwegs. Und jetzt versuche ich meinen Sohn halt so gut wie es geht auf Berge mitzunehmen. Bin ja auch viel in Südamerika mit ihm unterwegs. Und da schaue ich dann manchmal sehnsüchtig auf die Gipfel und denke mir, da würde ich jetzt gerne hoch, aber geht halt noch nicht. Aber vielleicht irgendwann geht es da mit meinem kleinen Sohn und er ist eben schon sehr gut mitgelaufen das letzte Mal.
Wie kommt man eigentlich da drauf, also so Vulkanringe mit Skiern zu besteigen? Muss man erstmal drauf kommen. Also wie hat sich das bei Ihnen ergeben, dass Sie sagen, ich mache jetzt sowas?
Ja, ich war, bevor das mit den Skitouren auf Vulkane losging, eben schon viel in Indonesien unterwegs, auch als Reiseleiterin mit Gruppen und haben da die aktiven Vulkane bestiegen. Und wenn man dann in den Krater schaut und da wirklich die Aktivität sieht und der raucht und oder spuckt in viertelstündlich irgendwie eine Rauchwolke aus, das ist natürlich schon faszinierend. Und dann mit Skiern auf Vulkane kam dann mehr oder weniger zufällig. Wir waren in den USA unterwegs, wollten dort Skitouren in der Sierra Nevada unternehmen. Dann war da aber kein Schnee und schlechtes Wetter und dann sind wir weiter nördlich gefahren und haben dann eben dort in Washington und Oregon und Kalifornien einfach die Vulkane abgeklappert und sind auf die Vulkane gestiegen in den USA. Und das war dann so grandios, weil es einfach steile, baumlose Flanken sind, man die vulkanische Aktivität sieht und auch Hochlager am Berg hat, dass wir das quasi ausgebaut haben und dann noch andere Länder rund um den Pazifik besucht haben und da auf die Vulkane gestiegen sind.
Das Reisen, das wurde ihr sozusagen in die Wiege gelegt, die Reisejournalistin Astrid Derr in SWR 1. Leute, Frau Derr, wann sind Sie eigentlich auf Ihre erste Reise gegangen?
Ja, das war mit einem Jahr oder schon bevor ich ein Jahr alt war. Der erste Trip war, glaube ich, in die USA mit einem alten VW-Bus quer durch die USA mit meinen Eltern. Und dann, als ich ein Jahr alt war oder 1,5 Jahre alt, sind meine Eltern schon quer durch die Sahara mit mir und durch den Südsudan bis nach Nairobi in Kenia gefahren. Und damals eben ohne Handy, ohne Satellitennavigation, ohne Satellitentelefon. eben der damaligen Ausrüstung völlig offline. Das ist was, was ich mich heute nicht trauen würde mit meinem kleinen Sohn. Und ja, so ging das eigentlich dann meine ganze Kindheit. Wir waren, als ich dann in der Schule war, einmal im Jahr eben auf großer Afrika-Reise, teilweise auch woanders, auch Venezuela mal oder andere Länder. Und das, da bin ich so reingewachsen. Das war für mich eigentlich Normalität, solche Reisen zu unternehmen.
Müssen Sie jetzt vielleicht kurz uns ein bisschen erklären, also Ihre Eltern, Erika und Klaus, das sind, jetzt sage ich mal ganz platt, das sind keine ganz gewöhnlichen Eltern.
Nein, die waren damals in den 70er und 80er Jahren sowas wie Pioniere in der Reiseszene oder in der Globetrotter-Szene. Also sie haben den ersten Reisebuchverlag Deutschlands mitbegründet mit anderen Reisenden damals. Sie haben den ersten Reiseausrüstungsladen Deutschlands in München gegründet, bevor es überhaupt die ganze Outdoor-Branche gab. Also damals gab es ja keinen Laden, wo man irgendwie einen Schlafsack, Rucksack und eine Landkarte kaufen konnte.
Also wirklich so den allerersten?
Ja.
Ja, weil es gibt ja immer so das Erste, da behaupten immer viele, sie hätten den Ersten, aber das ist wirklich der erste Laden gewesen?
In Deutschland, ja.
70er Jahre sind wir jetzt, ne?
Ja, das war 76, glaube ich, ja. Mhm. Mhm. Und dadurch waren die halt in dieser Reiseszene natürlich und haben ihr Hobby auch zum Beruf gemacht oder ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Und als ich auf die Welt kam und mein Bruder zweieinhalb Jahre später, haben sie das eben fortgesetzt und uns mitgenommen, eben vor allem auf Sahara- und Afrika-Reisen mitgenommen.
Mhm. Welche Erinnerungen haben Sie dann an diese Zeit? Also ich denke mal, an die allererste Reise können Sie sich wahrscheinlich nicht mehr erinnern, aber an so manche Reise werden Sie sicher noch Erinnerungen haben.
Ja, ich habe natürlich schon noch Erinnerungen, jetzt an die allerersten nicht, aber schon an die Afrika-Reise, und ich fand das immer total spannend, und gerade wenn wir irgendwo stecken geblieben sind im Schlamm oder im Sand, dann war es besonders spannend. Das war für uns Kinder natürlich eben totales Abenteuer, und wir haben da mitgeholfen zu schaufeln, und wir durften auch abends mitbestimmen, wo wir jetzt unseren Übernachtungsplatz suchen. Also wir haben ja immer im Zelt übernachtet, ob es jetzt Dachzelt ist oder Zelt am Boden, und konnten dann sagen, ja, die Düne sieht gut aus, wir fahren jetzt dahin und bauen da unser Zelt auf. Und es war einfach immer eine schöne Familienzeit, auch die 6 Wochen Sommerferien dann eben zur Schulzeit. Und ja. Von daher hat mich das immer begeistert, ich war immer gern mit dabei.
Die Eltern, so richtige Globetrotter, was waren das damals für eine Szene? Also Sie sagen Pioniere, was waren das für Menschen, die das damals gemacht haben? Also was war da so der Geist, der da dahinter steckte?
Ja, das war ja auch die Zeit, wo dann viele mit dem VW-Bus Richtung Indien aufgebrochen sind und so die Welt erkunden wollten und ein freies Leben führen wollten. Und da haben sich meine Eltern eben mit anderen Globetrottern zusammengetan und festgestellt, dass es eigentlich keine Reiseliteratur für diese Länder oder diese Art von Touren gibt. Und Freunde meiner Eltern haben dann ein Buch geschrieben mit dem VW-Bus um die Erde, und meine Eltern haben eben ihrem Buch geschrieben, wie man die Sahara durchquert, das Trans-Sahara, und Tipps gegeben für die Ausrüstung des Fahrzeugs und was man beachten muss bei den Grenzübergängen und was es für Strecken überhaupt gibt durch Afrika und durch die Sahara. Und es war einfach so der freiheitliche Geist der damaligen Zeit und so ein bisschen die Welt anschauen und mit anderen.
Da sind Sie ja sicher als Kind mit Ihren Eltern durch einige Länder gereist, durch die man heute eigentlich nicht mehr fahren kann. Also wenn ich so an Sudan denke, Südsudan, da fährt man heute nicht mehr hin.
Aber ich bin auch im Rahmen meiner Afrika-Durchquerung auch noch durch den Sudan gefahren. Das war 2004, da ging das noch gut. Unheimlich freundliche Menschen auch in dem Land. Viele Sahara-Länder sind jetzt nicht mehr gut bereisbar. Wo ich als Kind war, aber auch als Reiseleiterin viel in Libyen, Algerien zum Beispiel. Und auch als Studentin bin ich schon selbst mit einem VW-Bus und verschiedenen Fahrzeugen, die ich halt möglichst billig gekauft habe und hergerichtet habe, durch die Sahara-Länder gefahren. Habe das Fahrzeug teilweise in Westafrika verkauft und bin froh, dass ich das damals noch gemacht habe. Also die vielen Reisen in der Zentralsahara, weil jetzt ist es schwierig geworden, ja.
An mehr als 5 Monaten im Jahr bereist sie die Welt, die Reisejournalistin, Reiseleiterin und Autorin Astrid Dehr in SWR1, Leute. Ja, was geht eigentlich schneller, Frau Dehr? Können Sie schneller aufzählen, wo Sie schon waren oder wo Sie noch nicht waren?
Ich glaube, ich könnte schneller aufzählen, wo ich schon war, aber ob ich das jetzt gleich spontan hinkriegen würde, das würde auch niemand Spaß machen.
Muss jetzt auch nicht gemacht werden in dem Zusammenhang. Aber man muss ja schon sagen, Sie reisen, seit Sie Kind sind, Sie haben diese, sage ich mal, ganz besonderen Eltern, die Globetrotter waren und viel gereist sind und auch Pioniere auf dem Gebiet. Wie prägt einen das denn, also solche Erfahrungen und Erinnerungen auch?
Ich glaube, dass mich das sehr geprägt hat. Das habe ich aber erst im Erwachsenenalter wirklich wahrgenommen und vielleicht auch erst die letzten 10 Jahre. Also Es sind viele Dinge, die man mitnimmt von den Reisen. Weniger das Wissen über andere Kulturen und Länder, das nimmt man natürlich auch mit. Aber mehr so Eigenschaften wie eben Weltoffenheit, Toleranz, vielleicht auch Anpassungsfähigkeit und eine gewisse Spontanität. Und manche würden auch sagen, ich bin angstbefreit sozusagen, was ja nicht stimmt. Ich habe auch vor Dingen Angst auf Reisen, aber ich habe viel weniger Angst vor bestimmten Situationen, wie eben abends nicht zu wissen, wo man übernachtet, wie andere Leute. Und ich habe eigentlich ein großes Vertrauen in die meisten Menschen und auch keine Scheu vor Menschen anderer Kulturen und Religionen und bin, glaube ich, da sehr unvoreingenommen und habe das mit Sicherheit aus meiner Kindheit auch mitgenommen, diese.
Ja, Sie haben es gerade angesprochen. Also Sie haben sehr früh damit angefangen. Klar, da legt man dann die Angst ab vor dem Abenteuer. Zum Beispiel, wenn man nachmittags immer noch nicht weiß, wo man die Nacht verbringt. So die größte Angstvorstellung überhaupt. Können Sie mal uns so, wie fühlt sich das an, wenn man da keine Angst hat? Also welche Art von Zuversicht bringt man damit? Ist es auch eine Voraussetzung, die man vielleicht auch braucht, wenn man solche Reisen anstrebt zu machen?
Also ich glaube, als Voraussetzung braucht man es nicht, sondern das kommt mehr mit der Erfahrung. Und bei mir, ich habe die Erfahrung eben schon als Kind gesammelt, dass es für mich ganz normal war, dass man tagsüber eben unterwegs ist und dann abends sich irgendwo seinen Lagerplatz sucht, eben jetzt zum Beispiel in Afrika und Sahara-Ländern, irgendwo in der Natur. Und von daher habe ich da dann so ein gewisses Vertrauen einfach, dass man schon ein Plätzchen findet, das geeignet ist. Und natürlich geht es auch mal schief, dass man dann irgendwie eine Stunde vor der Dunkelheit immer noch nichts gefunden hat und sich denkt, okay, was mache ich jetzt? Und dann kommt schon eine gewisse Unsicherheit, aber es ist ja auch alles viel leichter geworden. Es gibt ja jetzt unzählige Apps, wo man mal kurz nachschauen kann, jetzt gerade in Europa, wo ist ein Stellplatz, wo man sich zum Beispiel mit seinem Campingmobil hinstellen kann oder wo ist ein Campingplatz und so weiter.
Also es hat sich durch die Digitalisierung schon auch einiges verändert.
Ja, hat sich sehr viel verändert.
Also es gibt mehr Sicherheit. Natürlich.
Es gibt sehr viel mehr Sicherheit, sehr viel mehr Planungssicherheit. Also es gibt zum Beispiel auch eine App, wo weltweit Übernachtungsplätze eingetragen sind und alle Informationen, die Leute brauchen, die mit dem Fahrzeug Overland unterwegs sind. Also man nennt das ja auch Overlanding, mit dem eigenen Fahrzeug ganze Kontinente zu durchqueren. Und ich habe eben ganz Afrika durchquert, jetzt dann auch bald ganz Südamerika mit dem eigenen Fahrzeug. Und in dieser App kann man nachschauen, wo andere Reisende übernachtet haben, zum Beispiel, also auch wilde Plätze irgendwo in der Natur, jetzt in Patagonien zum Beispiel. Und dann sind da die Kommentare der verschiedenen Reisenden und dann kann man schon mal auch morgens abchecken, okay, ich strebe jetzt den Platz an und dann hat man schon mehr Sicherheit.
Südamerika durchqueren an einem Stück, das schaffen Sie wahrscheinlich nicht an einem Stück, sondern Sie machen das dann in Etappen machen das dann immer wieder, weil allein Chile wären ja schon 4000 Kilometer.
Ja, natürlich in Etappen. Also ich habe auch Afrika in Etappen durchquert. Das war immer so mein großer Traum nach dem Studium und dann halt erst in 3 Monaten von München nach Nairobi und dann etappenweise durch Afrika und dann das Auto verschifft nach Südamerika und dann in Etappen durch Südamerika mit 2,5 Jahren Corona-Pause.
Sie haben gesagt, Sie sind ziemlich angstfrei durch Ihre Prägung. Wovor haben Sie dann doch Angst manchmal?
Es entstanden natürlich sehr viele Unsicherheiten mit der Geburt meines Sohnes, weil ich auch eben allein mit ihm unterwegs bin und allein auf solchen Reisen mit kleinem Kind. Man hat natürlich immer die große Verantwortung, dass man für sein Kind das Beste tut und dass man sein Kind nicht in Gefahr bringt. Und das hat natürlich sehr viel verändert für mich. Also ich bin da, habe jetzt wesentlich mehr Ängste in dieser Verantwortung für mein Kind, als ich vorher hatte, weil man einfach...
Da waren Sie mit sich selber einfach weniger zimperlich.
Ja, das stimmt schon. Also
SWR1 Leute, heute Vormittag mit Astrid Dehr. Ihr Leben lang schon ist sie Reisende und schreibt auch darüber, verdient ihren Lebensunterhalt auch damit. Sie haben wirklich ihr Leben, kann man sagen, komplett auf Reisen ausgerichtet und dann auch Tourismus, Geografie, Zoologie, also eigentlich andersrum, Geografie mit Tourismus und Zoologie im Nebenfach studiert. Gab es mal nie das Gefühl bei Ihnen, weil Ihre Eltern ja auch schon so Reisende waren, so ich rebelliere jetzt gegen die Eltern, ich werde jetzt sesshaft?
Nein, das gab es bei mir nicht. Also ich glaube, es ist wirklich so, wenn Eltern sehr viel verreisen und ihre Kinder mitnehmen, dass es entweder in die eine Richtung geht, eben das eine Extrem wie bei mir, dass man diese Leidenschaft übernimmt oder dass man sagt, ich will überhaupt nicht mehr reisen. Aber ich fand das immer toll und für mich war immer klar, ich will weiter abenteuerlich unterwegs sein und die Welt sehen und verreisen. Und dann war eben das große Fragezeichen, wie setze ich das beruflich um? Also sesshaft werden in dem Sinne, dass ich wirklich nur noch kurze Strandurlaube mache oder wie auch immer, das käme für mich nicht in Frage. Da würde ich, glaube ich, eingehen.
Ja, man steigert sich ja auch mit der Zeit. Also Sie haben wahrscheinlich in Anführungsstrichen immer dollere Reisen dann auch unternommen, vielleicht auch sich mehr zugetraut. Was fasziniert Sie denn so an dieser Art von Reisen?
Schwer zu sagen. Also es ist natürlich schon eine Form von Freiheit natürlich. Ich kann jeden Tag selbst entscheiden, was mache ich, wo fahre ich hin und es ist auch das Naturerlebnis, also dieses Nah an der Natur sein ist für mich sehr wichtig und da gibt mir auch sehr viel Kraft. Also ich brauche die Natur für mich, die Begegnung mit der Natur und das ist mir auf den Reisen sehr wichtig, auch diese verschiedenen Naturräume kennenzulernen und dann aber auch die Menschen vor Ort, die Kulturen kennenzulernen und einfach viel zu erfahren darüber, wie Menschen woanders leben und was sie für eine Mentalität haben und wie sie auch mit der Natur dort umgehen.
Mhm. Wenn Sie dann so unterwegs sind, also auch alleine in der Natur, jetzt seit ein paar Jahren ja mit Ihrem Sohn, aber sonst in der Regel dann immer allein unterwegs?
Bin oft allein unterwegs, ja. Die aktiven Touren jetzt zu Hause und in den Alpen und auch die Radtouren, die Bikepacking-Touren habe ich oft mit einer Freundin, mit einem gleichaltrigen Sohn unternommen. Das klappt dann gut, weil dann haben die auch Spielkameraden. Aber jetzt zum Beispiel quer durch Südamerika war ich mit meinem Sohn allein unterwegs.
Und vor Ihrem Sohn auch schon immer allein unterwegs gewesen?
Nee, mit meinem damaligen Partner war ich zum Beispiel quer durch Afrika unterwegs und auch auf vielen Bergtouren mit meinem Partner, aber jetzt eben viel allein, bin alleinerziehend mit meinem Sohn.
Weil das ja unter den Reisenden auch immer so eine Diskussion ist, reise ich lieber alleine, ist es für die Erfahrungen doch wertvoller, wenn man allein unterwegs ist oder möchte ich meine Erfahrungen auf der Reise gerne mit jemandem direkt teilen?
Ja, es hat natürlich alles sein Für und Wider, wenn ich allein mit meinem Sohn unterwegs bin, wie die erste Reise durch Südamerika nach der Corona-Zeit von Patagonien bis Peru, da war er 2 und wenn man dann natürlich 2 Monate lang nur Gespräche mit einem 2-Jährigen führt, dann wünscht man sich schon mal einen erwachsenen Gesprächspartner oder dass man mit jemandem die Erfahrungen teilen kann.
Ja, kennen wir alle von zu Hause auch, ne?
Ja. Ja,
das Problem.
Alleinreisen hat natürlich auch den Vorteil erstmal, dass man noch mehr Freiheit hat, man entscheidet ja alles selbst. Man muss jetzt nicht lang ausdiskutieren, was man jetzt macht am nächsten Tag.
Ja. Können Sie denn auch die so Probleme dann handeln? Also in Afrika unterwegs mit einem großen alten Jeep, da muss man ja durch matschige Pisten und unwegsames Gelände, sage ich jetzt mal, Gelinde gesagt wahrscheinlich, irgendwo im Nirgendwo reisen. Mhm. Können Sie das alles handeln, wenn es da Probleme gibt? Also was machen Sie denn da, wenn Sie in so einer Schlammpiste festhalten?
Ja, alles handeln kann ich nicht, aber ich kann bestimmt mehr handeln als jemand, der da keine Erfahrung hat. Also ich habe ja auch die entsprechende Ausrüstung dabei, wie Schaufeln, Sandbleche, großer Highlift, also ein großer Wagenheber, wo man dann das Auto auch hochheben kann und die Bleche drunter schieben. Und ich kann schon viel, aber nicht alles. Ich bin jetzt auch keine Automechanikerin. Und klar, das ist zum Beispiel eine von den großen Unsicherheiten, dass man irgendwo im Nirgendwo stehen bleibt und nicht mehr weiterkommt. Und wenn man allein ist oder mit Partner, dann handelt man das schon irgendwie. Aber mit einem kleinen Kind ist natürlich eine größere Unsicherheit und da treffe ich dann auch andere Entscheidungen.
Aber Komfort spielt ja keine große Rolle auf Ihren Reisen?
Nein. Also mir ist es wirklich am liebsten, wenn ich mein Zelt irgendwo eben in der Natur mit möglichst wenig außenrum aufbauen kann.
Freitagvormittag, SWR1 Leute mit Reisejournalistin Astrid Dehr, die auch Reiseleiterin ist und Mitautorin mehrerer Reisebücher und auch Reiseführer, oder Frau Dehr? Mhm. Sie sind ja als Journalistin, Reisejournalistin dann auch immer so ein bisschen am Puls der Zeit. Was stellen Sie denn fest? Also wo sind denn aktuell so die Lieblingsziele punkto Individual- und Abenteuerreisen?
Die Lieblingsziele ist schwer zu sagen. Also ich habe schon den Eindruck, dass es viel Richtung Aktiv- und Campingreisen geht. Man sieht es ja auch daran, dass Vanlife so boomt und die Campingmobile verkauft werden und viele eben campingmäßig unterwegs sind. Ein tolles Ziel ist dann zum Beispiel Marokko. Ich bin eben Autorin von Marokko-Reiseführern, so rum.
Mhm.
Und da habe ich schon das Gefühl, dass das wieder ziemlich anzieht, dass die Leute auch den Sprung von Europa nach Marokko schaffen, ist ja nur eine halbe Stunde Fährfahrt. Und da kann man ja auch schon sehr viele Abenteuer erleben. Und der Trend geht, denke ich, schon dahin, weniger Flugreisen zu machen, eben auch wegen dem ökologischen Fußabdruck. Und dann mehr Nahziele zu suchen. Und Marokko ist da auch noch eine ganz andere Welt, aber trotzdem relativ nah.
wenn ich das Thema Vanlife mal anspreche, also das sind ja immer, man sieht ja viele Menschen jetzt und es ist ja sehr im Trend, mit diesen hübsch ausgebauten Bussen, Kleinbussen oder auch größeren Fahrzeugen rumzufahren und auf Campingplätzen dann zu nächtigen. So dieser Traum vom überall frei stehen können, das ist ja relativ, würde ich mal sagen. Inwiefern hat das mit dem zu tun, was Sie so machen? Also Ihre Art von Vanlife ist da aber nicht das Gleiche, ne?
Nein, ich muss da manchmal ein bisschen drüber lachen, über das moderne Vanlife jetzt oder die neuen Camper, die eben so super schick ausgebaut sind mit überall Glitzer und schöne Kissen und Lichterketten und ich weiß nicht was und jeglichem Equipment, was man nur haben kann, was auch einen Haufen Geld kostet. Ich war da im Vergleich schon immer sehr basic unterwegs und bin es jetzt immer noch mit meinem eben 40 Jahre alten Land Cruiser.
Ja. Hat sich das überhaupt verändert? Also durch die Digitalisierung, haben Sie auch gesagt, einfach ist viel transparenter geworden, das Thema Individualreisen. Man weiß mehr, durch Apps kann man die Wasserstellen vielleicht auch herausfinden oder Übernachtungsplätze, wie Sie es vorhin gesagt haben. Ist es dadurch irgendwie auch weniger individuell?
Weniger individuell ist es vielleicht nicht, weil man ja selber noch entscheiden kann, wo man hinfährt anhand dieser Informationen. Aber es ist natürlich alles sehr viel einfacher geworden mit den ganzen Apps und der Digitalisierung. Man braucht nicht mehr zwangsläufig einen Reiseführer, auch wenn der einen viel besseren Überblick bietet natürlich und auch also objektivere Informationen, sage ich jetzt mal, als eine App, wo nur die Community beiträgt und jeder seinen Senf dazu gibt. Die einen finden den Stellplatz ganz toll, die anderen eben nicht oder die Unterkunft und die anderen nicht. Aber es ist viel einfacher geworden, dadurch, dass man eine App bedient und schaut, was ist in der Nähe für ein Restaurant, Hotel, Stellplatz, wie auch immer, und landet dann aber unter Umständen eben auch da, wo alle landen.
Ja. Hansi Rössler hat auch nach den Apps gefragt. Wir wollen das jetzt hier nicht übers Radio, aber lieber Hansi, da machen wir gleich dann individuell, beantworten wir mal die Nachricht ihm. Es geht ja auch so ein bisschen, da haben wir auch vorhin gesprochen, über das um das Thema individuell sein beim Reisen, aber es ist ja irgendwie durch die Reiseindustrie auch alles so ein bisschen in die Masse gegangen. Ja, was machen Sie denn zum Beispiel jetzt als Reisefachfrau, wenn Sie sagen, ich will mal wirklich was Individuelles machen? Dann müssen es doch die Vulkane sein mit den Feuerringen, mit dem Ski?
Ja, so gehe ich ja eigentlich nicht ran, dass ich sage, ich will jetzt was Individuelles machen und ich suche dann was, wo keiner ist. Also ich überlege eher, was macht mir Spaß, und das ist eben das Unterwegssein mit zum Beispiel eigenem Fahrzeug und irgendwo mein Zelt aufbauen oder eben am Berg unterwegs sein oder mit dem Rad unterwegs sein und überleg mir dann eigene Routen, ohne das bei anderen abzuschauen, sagen wir mal so. Ich schaue dann eher auf die Karte und überleg mir, was schaut spannend aus, und informiere mich dann ein bisschen und bastel meine eigene Route oder eben Berg da zusammen.
Wir haben es vorhin auch schon angesprochen, der ökologische Fußabdruck, die Frage danach stellt sich bei den Fernreisen immer mehr. Und früher hat sich da kein Mensch drüber Gedanken gemacht, vor, sage ich mal, ein paar Jahrzehnten, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, da haben sich die Zeiten geändert. Veronika Versig zum Beispiel aus Bad Dürkheim, die schreibt uns, wie weit Sie denn Ihren Fokus auf nachhaltiges Reisen inzwischen gerichtet haben. Wie machen Sie da Ihre Rechnung?
Ich mache jetzt nicht direkt eine Rechnung auf, aber ich denke mal, dass ich, wie gesagt, einfacher unterwegs bin als die meisten Leute. Ich bin jetzt nicht in einem Luxusfamilienhotel mit meinem Sohn, wo unglaublich viel Ressourcen ja auch verschwendet werden, allein mit den Buffets dreimal täglich und dem Stromverbrauch und dem Wasserverbrauch und den Klimaanlagen, sondern ich bin sehr einfach unterwegs mit Zelt als Selbstversorgerin. Wenn ich mit dem Fahrzeug unterwegs bin und erstmal nach Südamerika fliege, natürlich habe ich da eine schlechte Bilanz, aber ich konsumiere auch unterwegs wesentlich weniger, als ich das daheim tue. Also ich verbrauche dann, wenn ich im Winter unterwegs bin, hier kein Gas zum Heizen. Ich verbrauche weniger Strom oder eigentlich gar keinen Strom unterwegs. Ich bestelle weniger bei irgendwelchen Versandhäusern. Also ich glaube, dass ich da schon viel wieder reinhole und schon eine Vertreterin bin des einfachen Lebens und ja, auf Komfort verzichte, gerne verzichte, weil ich ja auch gerne so unterwegs bin und damit einen Beitrag auch leiste.
Ja, da sind wir ja auch jetzt beim Thema Budget. Ja, viele denken ja so, ja, die fliegt da durch die Welt und durchquert mit ihrem Landcruiser irgendwelche Kontinente. Ja, die wird wahrscheinlich das Geld haben. Wie ist das mit dem Budget? Also wie, Sie haben es ja schon ein bisschen angedeutet, das Budget niedrig halten. Wie macht man das? Zum Beispiel Selbstversorger in Afrika.
Ja, die größten Posten waren bei meinen Reisen eigentlich immer Flug- und Spritkosten und eventuell Reparaturen am Fahrzeug. Und sonst brauche ich unterwegs nicht viel. Eben, ich bin Selbstversorgerin, ich baue meinen Campingkocher auf, egal ob das jetzt am Berg ist oder eben am Fahrzeug, und koche für mich selbst und kaufe unterwegs auf Märkten oder in kleinen Supermärkten ein und gehe vielleicht auch mal am Straßenrand was essen. gebe für Unterkünfte fast nichts aus und gehe dann lieber auch mal essen, statt dass ich viel für eine Unterkunft bezahle. Und man kann ja auch viel zu Hause machen ohne eine Flugreise. Also eben, ich habe Radreisen gemacht, wo ich zu Hause losgeradet bin und oder einen Fernbus genommen habe, eben nach Genf und von da bis ans Mittelmeer geradet bin mit meinem Sohn. Also man kann auch mit kleinem Budget viel anfangen.
Wandern, Wale beobachten und tauchen in Mexiko, klettern auf einer griechischen Insel. Das waren zwei von vielen Stationen der letzten Jahre von Reisejournalistin Astrid Dehr, heute zu Gast in SWR 1. Leute, ja, Sie reisen inzwischen nicht mehr ganz allein, Frau Dehr, sondern mit Ihrem Sohn gemeinsam. Der ist jetzt 5 Jahre alt.
Der wird im September 5, ja.
Ja. Und hat schon mehrere Kontinente bereist. Das ist natürlich spannend. So allein mit Baby, Campingbus, Rad, Kraxi in der Natur unterwegs zu sein, das haben Sie ja alles gemacht. Für viele ist es undenkbar. Können Sie mal ein bisschen erzählen, wie funktioniert das mit dem Reisen mit einem kleinen Kind?
Ja, zuerst mal ist es natürlich für mich auch sehr anstrengend, aber ich mache es trotzdem. Für mich war auch die große Unsicherheit, als das Baby auf die Welt kam, wie mache ich weiter meine Reisen? Aber ich habe es einfach gemacht, weil das Teil meines Lebens ist schon immer. Und wenn ich allein mit Baby oder kleinem Kind unterwegs bin auf Campingreisen, habe ich natürlich immer das Kind bei mir. Ich kann nie alleine duschen gehen, ich kann nie alleine auf die Toilette gehen. Inzwischen wird das natürlich besser, je älter er ist, weil er auch seine Bedürfnisse kommunizieren kann und ihn auch mal kurz alleine lassen kann, wenn ich das Gefühl habe, das ist ein sicherer Raum. Aber es ist natürlich anstrengend, keine zweite erwachsene Person dabei zu haben. Und man muss sich entsprechend darauf einstellen, auch auf die Bedürfnisse des Kindes. Und auch die Aktivitäten natürlich anpassen. Ich besteige nicht mehr die höchsten Berge mit meinem Kind und fahre auch nicht die abgelegensten Strecken, wie ich es früher gefahren bin, sondern man muss das natürlich entsprechend anders gestalten.
Sie haben das vorhin schon mal kurz angedeutet, man wird irgendwie doch ein bisschen angreifbarer, weil man eben Verantwortung trägt für so ein kleines Wesen. Viele Menschen strengt das ja schon zu Hause an, das, was Sie gerade beschrieben haben. Ja. Potenziert sich das auf Reisen, also auf so Individualreisen nochmal? Also wenn man das Kind jetzt ins Flugzeug packt und irgendwo hinfliegt in ein Hotel, ist auch schon ein bisschen anstrengender, als wenn man das alleine macht, auf so Individualreisen. Potenziert sich dann die Anstrengung?
Ja, also viele wünschen mir ja einen schönen Urlaub, wenn ich wieder auf Reisen gehe. Und ich mache da immer eine Unterscheidung, weil ich eben jetzt nicht in den Erholungsurlaub gehe, sondern auf Reisen. Und danach oft das Gefühl habe, jetzt auch wenn ich 2 Monate eben mit meinem Sohn allein unterwegs bin, dass ich jetzt erstmal Urlaub bräuchte, da lachen dann viele drüber, weil es eben anstrengend ist natürlich. Aber es ist auch sehr schön, mit dem kleinen Kind unterwegs zu sein und sich auf die Welt eben mit Kinderaugen zu sehen, wie man immer so schön sagt, und sich da auch drauf einzulassen, mit dem Kind unterwegs zu sein. Und wenn man schwierige Situationen hat, fragt man sich natürlich auch, warum mache ich das, warum tue ich mir das an? Daheim wäre alles so einfach mit Kindergarten und eben Strom und fließend Wasser und dem Kühlschrank und und dem Supermarkt um die Ecke, aber ja, dafür hat man auch viele schöne Erlebnisse.
Aber haben Sie sich diese Frage, bevor das Kind da war, nie gestellt? Also was mache ich hier eigentlich, wenn Sie auf einer Reise mal waren, alleine, ohne Kind? Also dass dieses Reisen um des Reisens willen, das wird ja häufig auch, sag ich mal, kritisch gesehen. Ja. Dass man einfach nur rumtingelt und irgendwie sich was anguckt, was im Reiseführer steht. Ja. Was weiß ich, in Peru Machu Picchu gucken oder sowas. Und viele Menschen fragen sich dann so, warum mache ich das hier eigentlich? Ja, das ist ja irgendwie gar nicht sinnvoll. Kam die Frage auch bei Ihnen als Reise, sage ich mal, Enthusiastin auch ab und zu mal in Ihrem Leben auf?
Die Frage kam eigentlich nur, wenn es sehr schwierige Situationen waren. Also ich hatte zum Beispiel einen schweren Bandscheibenvorfall auf einer privaten Ski-Expedition auf einem der größten Eisfelder der Welt im Yukon. Und da denkt man sich dann schon, warum sitze ich jetzt hier bei minus 20 Grad im Schneesturm im Zelt und habe abartige Schmerzen und also das hätte jetzt nicht passieren müssen, oder auch Zahnwurzelentzündung in der Sahara oder solche Situationen, da denkt man sich dann schon, okay, warum bin ich jetzt hier? Ja. Warum tue ich mir das an?
Ja, und mit Kind ist es ja nochmal. Also wenn dann so eine Situation entsteht, Sie sind alleine unterwegs, gibt es da manchmal so Szenarien, wo Sie sagen, ich wäre froh, wenn es mir nicht passiert?
Ja, also Ende vorletzten Jahres bei der ersten großen Tour durch Südamerika war mein Sohn gerade 3 geworden, glaube ich. Da sind wir in Peru in politische Unruhen gekommen und konnten nicht weiter, saßen in Südperu fest, kein Zug gefahren, kein Bus gefahren, die Straßen waren alle gesperrt, überall Straßenblockaden und wir wussten nicht, ob und wann wir nach Cusco kommen, um zurückzufliegen. Unmittelbar vor Weihnachten war das und da hat man dann schon eine Unsicherheit, wie mache ich das jetzt mit meinem Kind und wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Das passiert natürlich schon.
SWR 1 Leute mit Reisejournalistin Astrid Derr. Das Thema Reisen mit Kind, das interessiert viele Menschen. Wir haben viele Zuschriften jetzt zu dem Thema bekommen und wollen auch gerne noch ein bisschen dabei bleiben, weil Sie ja auch, seit Sie einen kleinen Sohn haben, der jetzt bald 5 wird, immer mit dem kleinen Kind reisen. Da gab es jetzt direkt die Reaktion und darauf wollte ich sowieso noch hinaus von Iris. Die schreibt uns per Sprachnachricht oder hat uns eine Sprachnachricht geschickt und sagt, ja, also das tut ihr auch ein bisschen leid für das Kind, weil Kinder brauchen Rituale und da kann man sie nicht durch die Gegend schleppen. Kann man Kindern auf Reisen keine Rituale anbieten?
Doch, man hat natürlich auch Rituale auf Reisen, egal ob ich jetzt mit dem Fahrrad mit ihm unterwegs bin oder mit dem Geländewagen. Wir haben täglich gleiche Abläufe. Er weiß, wie das abläuft. Er hat seinen Platz, entweder im Kinderanhänger bei den Bikepacking-Touren, wo er auch sein Spielzeug um sich rum hat oder eben in seinem Kindersitz, wo er sein Spielzeug auch an einer bestimmten Stelle hat und Zugang zu seinem Spielzeug. Das ist dann wie sein Spielzimmer, was er an Spielzeug hat. Morgens hilft er mit, das Zelt abzubauen. Abends hilft er mit, das Zelt aufzubauen. Er kann auch mitbestimmen, wo wir das Zelt aufbauen, wo ein schöner Platz ist. Mhm. Und für ihn ist das eigentlich Normalität, so wie es für mich als Kind Normalität war. Und ich habe auch das Gefühl, dass ihm das gut gefällt und dass er eben diese Naturliebe auch mitnimmt, die ich mitgenommen habe aus der Kindheit, was ich sehr schön finde.
Sie sind ja auch schon als kleines Kind mit ihren Eltern gereist. Ja. Was glauben Sie, was kann so ein Kind auch mitnehmen aus so einer Reise? Also was macht das mit so einem Kind?
Ja, ich glaube, diese Naturverbundenheit, wie gesagt, nimmt er auf jeden Fall mit, weil wir ja immer irgendwo in der Natur auch übernachten und ständig draußen sind. Also diese Outdoor-Liebe auch und hoffentlich auch Bergliebe, wie ich zuletzt auf der letzten Tour gemerkt habe, er ist so super gelaufen und ihm hat das so Spaß gemacht, diese Bergtour. Mhm. Und natürlich die Toleranz und die Weltoffenheit, er hat überhaupt keine Scheu gegenüber anderen Menschen, egal ob das jetzt in Marokko ist oder eben in Peru oder Ecuador, er hat da keine Scheu, wenn Menschen anders aussehen. Und das finde ich sehr schön. Also ja. Das ist auch wichtig für den Frieden in der Welt, meiner Meinung nach.
War ja jetzt durchaus auch eine kritische Anmerkung, die da von Iris kam, von der SWR1-Hörerin. Sind Sie solche Reaktionen gewöhnt? Kommt das öfter mal, auch vielleicht im heimischen Umfeld, dass man sagt, Mensch, lass den Bub doch mal zu Hause, der soll in die Kita gehen und nicht mit dir auf Reisen?
Ja, die Anmerkung kommt natürlich schon öfter mal, aber wir haben ja auch so eine intensive Zeit zusammen auf Reisen. Nur wir zwei, Mama und Sohn, ist es denn besser, sein Kind jeden Tag von 9 bis 15 Uhr in den Kindergarten oder in die Kita zu geben und fremdbetreuen zu lassen und das ganze Jahr durch bis auf einen kurzen zweiwöchigen Familienurlaub, wo das Kind dann unter Umständen auch noch im Kids Club abgestellt ist. Also ich glaube, dass wir eine insgesamt wesentlich mehr Zeit gemeinsam haben, wo wir tolle Dinge eben Mama und Sohn gemeinsam erleben, als wenn das Kind nur im Kindergarten ist. Und für die Routinen hat er ja auch die Kindergartenzeit. Also immer, wenn wir zu Hause sind, wir sind ja nicht ständig unterwegs, ist er im Kindergarten, hat dort seine Freunde, hat dort auch seinen Alltag. Ich muss ja auch meine Texte schreiben und brauche auch meine Arbeitszeit am Schreibtisch. Von daher haben wir da auch längere Phasen zu Hause.
Das Entscheidende ist ja immer die Zeit mit Mama und für Sie als Alleinerziehende wahrscheinlich auch eine besondere Herausforderung alles. Reisen bildet, das sagen ja auch viele. Sie haben die Zeit Ihres Lebens im Grunde auf Reisen verbracht. Haben wir ja auch schon ein bisschen gehabt, das Thema. Was ziehen Sie aus diesem Lebensentwurf, den Sie so haben, auch so ein bisschen vielleicht auch mit den Nachteilen verbunden, rastlos zu sein, immer wieder das neue Abenteuer zu suchen? Was ziehen Sie da für sich raus?
Ja, ein freies, selbstbestimmtes Leben, würde ich sagen. Also ich kann mir auch nicht mehr vorstellen, in irgendeiner Festanstellung zu sein zum Beispiel. Und ich mag auch das freie Denken und das freie Leben an meinen Sohn ein bisschen weitergeben. Und klar hat es auch Nachteile, auch als freie Journalistin. In den Medien wird es schon immer schwieriger, auch seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Aber ich kann mir keinen anderen Lebensentwurf vorstellen.
Ich habe noch eine praktische Frage und zwar kommt die von Walter Schnurr aus Blansingen, der sagt, wenn man mit Kind reist, wie ist es denn da mit Impfungen, Tropenkrankheiten und so weiter? Muss man natürlich immer im Hinterkopf haben, gerade bei Fernreisen.
Ja, also mein Sohn hat eigentlich die Standardimpfungen, die hier auch empfohlen werden, plus Gelbfieber, mehr ist es nicht und haben bisher auch nicht mehr gebraucht. Ich bin als Kind natürlich schon regelmäßiger Gast auch im Tropeninstitut gewesen, auch um Nachuntersuchungen zu machen, aber im Großen und Ganzen Es ist kein Problem.
SWR1, Leute, heute Vormittag mit der Reisejournalistin, auch Reiseleiterin und Reisebuchautorin Astrid Dehr. Unterwegs zu sein, das war für sie lange der Normalzustand, früher allein, jetzt mit Kind. Und da haben wir noch eine Frage, die mich natürlich auch interessiert, die kommt von Gerd Siebrasse. Der möchte gerne wissen Sie schon, wie Sie verfahren werden, wenn Ihr Sohn in absehbarer Zeit schulpflichtig wird?
Ja, die Frage kommt immer. Klar. Ich kann es wahrscheinlich schieben, weil er im September Geburtstag hat, dass er erst mit knapp 7 in die Schule kommt. Aber dann werden wir eben in den Ferien unterwegs sein müssen. Bin ich natürlich auch nicht begeistert, weil alles teurer ist. Aber wie gesagt, wir machen ja auch viele Reisen zu Fuß und mit dem Rad und wir kriegen das dann schon gebacken. Also wir werden weiter unterwegs sein. So, ich als Kind war ich auch auf die Ferienzeiten dann begrenzt.
Ja. Gab noch eine Zuschrift von oder beziehungsweise auch eine Sprachnachricht, die kam von Dunja Spitznagel, die sagt, sie war mit ihrem Sohn auch viel unterwegs, sind viel gereist und es hat dem Sohn überhaupt nicht geschadet. Er ist weltoffen interessiert geworden. Das ist etwas, was Sie jetzt für Ihr Kind ja auch so gesagt haben und für sich selber auch in Anspruch nehmen, oder?
Ja, also das kann ich nur unterstreichen. Also mir hat das überhaupt gar nicht geschadet. Ich bin eben ein sehr weltoffener, sehr toleranter Mensch und ich sehe das auch schon bei meinem Sohn. Er war zum Beispiel auch von klein auf in Marokko unterwegs, ist ja so mein Steckenpferd als Reiseführerautorin für Marokko. Und ich habe da jetzt auch eine spezielle Familienreise Marokko entworfen mit kindgerechten Aktivitäten und Etappen und wo die Kinder auch in Kamel reiten können in der Wüste und die verschiedenen Landschaften kennenlernen und die Menschen und die auch die Scheu eben vor anderen Religionen auch verlieren und einfach weltoffen sind und viel kennenlernen.
Ja. Kann in der heutigen Zeit nicht unbedingt schaden. Wie haben Sie denn den Bedarf auch für solche Reiseführer, so familiengerechtes Reisen, nehmen Sie das wahr, dass es da einen hohen Bedarf gibt?
Ich denke schon, ja, weil die Leute ja schon weiter unterwegs sein möchten mit Kind, aber vielleicht nicht wissen, wie sie es anstellen sollen. Und wenn es dann einen organisierten Rahmen gibt, wo man sich nicht mehr viel nicht mehr um alles kümmern muss, um die ganze Planung und wie mache ich das mit meinem Kind, dann erleichtert es das natürlich und da ist, denke ich, schon die Nachfrage da.
Mhm. Wenn Sie nicht reisen, Frau Dehr, also wie es demnächst dann eben ein bisschen eher der Normalzustand sein wird, wenn Ihr Sohn dann zur Schule geht, dann leben Sie ja in einem 900-Seelendorf in Bayern. Fällt einer wie Ihnen da nicht die Decke auf den Kopf?
Doch, mir fällt schon regelmäßig die Decke auf den Kopf, weil ich ja auch nur im Homeoffice arbeite, also meine Texte schreibe und dann kommt mein Sohn aus dem Kindergarten daheim, war vielleicht den ganzen Tag draußen, will dann auch drinnen spielen und ich bin ja auch so ein draußen Mensch, dann ist das wirklich so, okay, nach ein paar Wochen oder spätestens Monaten muss ich wieder raus.
Ja, also Sie sind schon auch ein Stück weit rastlos, kann man sagen.
Ja, oder? Ja, das habe ich schon auch mitgenommen. Vielleicht, man kann es positiv oder negativ sehen, aber ich bin definitiv da auch ein rastloser Mensch.
Was steht denn als nächstes für Sie an?
Im Sommer werden wir wahrscheinlich nur hier in den heimischen Bergen unterwegs sein oder in der Heimat, weil ich auch ein bisschen sparen muss auf die nächste große Reise. Also nächste große Reise ist dann mit meinem Sohn von Ecuador über Kolumbien bis nach Panama, dann schaffen wir hoffentlich den Sprung nach Mittelamerika mit meinem alten Landcruiser. Und ja, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
Wie kommen Sie denn auf so einen Reiseplan? Also wie stricken Sie sich im Kopf Ihre nächste Reiseroute zusammen? Also was lenkt Sie da? Ist es so haben Sie so eine Weltkarte zu Hause und sagen, oh ja, in dem Winkel, da war ich noch nicht, da will ich jetzt, muss ich noch hin? Oder ist das auch ein bisschen mit Ihrer beruflichen Tätigkeit verbunden, dass Sie von dort vielleicht auch was mitbringen sollen?
Ja, zum Teil ist es natürlich mit der beruflichen Tätigkeit verbunden. Wenn jetzt ein Magazin sagt, sie wollen einen Artikel über dies und jenes, dann mache ich das. Oder ich bekomme selbst eine Idee und schlage sowas in einem Magazin vor und fahre dann dahin. Momentan ist es eben stark daran gebunden, wo mein Reisefahrzeug gerade ist, eben in Südamerika, nachdem es 10 Jahre in Afrika war. Und da war einfach die Idee, eben den ganzen amerikanischen Kontinent da entlang der Panamerikaner zu durchqueren. Und dann ist es eigentlich vorgegeben, dass wir jetzt als nächstes Richtung Mittelamerika fahren.
Wenn wir nochmal auf dieses geänderte Bewusstsein auch ein bisschen zurückkommen, ohne zu sehr darauf rumreiten zu wollen, wird sich die Art und Weise, wie wir reisen, Ihrer Einschätzung nach eher verändern in Zukunft?
Ja, es hat sich ja schon verändert, eben hin zu weniger Flugreisen, zu mehr Nahzielen, was ja auch ökologisch sinnvoll ist. Ich finde es aber nach wie vor wichtig, ja, die Lebenswelten anderer Menschen, anderer Kulturen und Religionen auch zu sehen und auch in anderen Klimazonen. Und ich fürchte mich manchmal, dass dieser Blick über den Tellerrand verloren geht, wenn wir uns nur noch innerhalb Europas bewegen.
Das wird sich also weiterhin die Faszination am Reisen halten und auch der Wert. Und ich möchte Ihnen Katrin Kutter aus Rammingen auf der Alp nicht vorenthalten. SWR1-Hörerin, die schreibt, liebe Frau Dehr, ich bewundere Ihren Mut, Ihre Reisenleidenschaft zusammen mit Ihrem Sohn zu leben. Sie machen vielen anderen Menschen damit Mut und geben ihnen das Gefühl des Vertrauens und der Zuversicht. Und sie wünscht Ihnen weiterhin alles Gute und ich wünsche Ihnen auch weiterhin alles Gute. Und danke für Ihren Besuch, Astrid Dehr in SWR1, Leute.
Vielen Dank.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.